Heute geht es im Rahmen unserer Predigtreihe vom Leben in der Gemeinde um den Text Jakobus 5. Wer von euch weiß, was dort steht? So, das Gebet für die Kranken, genau. Das Gebet, oder man sagt auch das Ältestengebet in der katholischen Kirche, wird an dieser Stelle von der letzten Ölung gesprochen, weil dort auch von Öl die Rede ist, in Jakobus 5. In Jakobus 5 heißt es, wenn jemand unter euch krank ist, was soll der machen? Der bete. Und wenn jemand guten Mutes ist, was soll der machen? Der singe Psalmen. Ich habe den Eindruck heute Morgen nach diesem Gesang, alle sind heute guten Mutes hier. Das habe ich ja den einen oder anderen überhört, der nicht so richtig mitsingen konnte. Aber wenn jemand unter euch leidet, der bete, und wenn jemand guten Mutes ist, fröhlichen Herzens, der singe Psalmen. Und wenn einer unter euch krank ist, rufe er die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn, den Kranken, beten und ihn salben mit Öl. Und wenn er gesündigt hat, so heißt es hier, dann wird ihm seine Sünde vergeben werden. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Und dann heißt es weiter, und bekennet einer dem anderen seine Sünden und vergebet einander. Vom normalen Leben in der Gemeinde. Dazu gehört auch, dass Gemeinde ein Angebot Jesu ist für gute und für böse Zeiten. Für Leute, die mal tief unten durchgehen, die Leiden, Schmerzen haben, und für die anderen, die guten Mutes sind und mit fröhlichen Herzen vielleicht heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen. Wenn einem also so viel Gutes widerfährt, vielleicht in ihrem Herzen denken, das ist wohl einen Lobpreis wert. Weiß nicht, wie es ihr heute Morgen geht. Einige lachen, kennen diesen Werbespruch, leicht abgewandelt. Gemeinde Jesu, ein Angebot für gute und für böse Zeiten. Und das Interessante ist hier an diesem Text, egal wie es dir geht, ob du gut drauf bist oder im Moment Schmerzen hast, beides ist aus der Perspektive Gottes eine Möglichkeit, mit Gott in eine engere Verbindung zu treten, mit Jesus zu kontakten und gleichzeitig auch untereinander in eine engere Verbindung zu kommen. Wenn einer krank ist, der bete. Wenn einer guten Mutes ist, der singe Psalmen. Wenn jemand unter euch krank ist, rufe er die Ältesten der Gemeinde. Bekennet einander eure Sünden und vergebet einander. Und hier machen wir oft häufig in der Gemeinde die Erfahrung, dass sowohl die guten als auch die bösen Zeiten Menschen von Jesus wegbringen. Das ist auch interessant, dass das oft anders herumläuft. Ein Evangelist hat einmal gesagt, wir geben immer wieder auch den finsteren Mächten, dem Teufel, die Gelegenheit, dass er die Krankheit und dass er auch die guten Zeiten unseres Lebens nutzen kann, um uns von Gott wegzubringen. Um uns aus der Gemeinschaft der Gemeinde heraus zu katapultieren. Aber wenn wir mit unseren Schmerzen und mit unserem guten Draufsein zu Jesus kommen, dann passiert genau das Gegenteil. Dann werden die finsteren Mächte, die Krankheit und gute Zeiten nutzen wollen, entmachtet. Und genau das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigen, entsteht, nämlich, dass wir näher mit Jesus und näher mit der Gemeinde in Verbindung kommen. Und darin liegt auch ein ganzes Stück Eigenverantwortung, macht dieser Text deutlich. Es steht hier, wenn einer unter euch leidet. Und dann heißt es hier nicht, dann lasse er für sich beten. Sondern dann betet er. Oder wenn einer unter euch guten Mutes ist, dann lasse er für sich singen. Sondern es steht hier, dann singe er Psalmen. Das ist ja das Neue im Christsein, was viele Menschen gar nicht vor Augen haben, dass wenn Jesus in mein Leben kommt, dann entmachtet er die Mächte, die auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und nun haben viele Leute an dieser Stelle die Erwartung, jetzt nimmt er den Platz ein. Aber das Gegenteil, interessanterweise passiert, dass er uns, die wir bislang von solchen Mächten beherrscht wurden, auf diesen Thron des Lebens setzt. Bei vielen Krankheitsheilungen im Neuen Testament zu sehen. Da wird der Kranke am Teich von Bethesda von Jesus gesund gemacht. Was sagt er zu dem Kranken am Teich von Bethesda? Nimm dein Bett und geh. Marschiere los. Da wird dem Sünder vergeben und dann, was sagt Jesus? Er sagt, sündige hinfort, nicht mehr. Er wird also nach so einem Wunder der Heilung und der Vergebung in eine persönliche Verantwortung hineingestellt, die er vorher nicht tragen konnte. Warum? Der Apostel Paulus formuliert das so, und er sagte, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich bin sozusagen unter der Macht der Sünde, aber wenn Jesus in mein Leben kommt, dann setzt er mich dann in diesen Verantwortungsbereich hinein für mein Leben. Macht er mich verantwortlich. Aber, und das ist auch wichtig, ich kann mich nur in diesem Verantwortungsbereich, in dieser Verantwortlichkeit halten auf dem Thron meines Lebens, wenn Jesus sich daneben setzt. Wenn ich eine enge Beziehung zu meinem Herrn habe. Wenn ich ohne Jesus auf dem Thron meines Lebens sitze, dann ist innerhalb kürzester Zeit wieder dieselbe Situation wie vorher. Vielleicht sogar noch schlimmer, sagt Jesus an einer Stelle, wo er über die Austreibung von Dämonen spricht. Wenn er also sozusagen nicht in das Haus meines Lebens hineinkommt und er mir hilft, meine Verantwortung für mein Leben wahrzunehmen, nützt es gar nichts. Aber es will erbeten sein, sagt Paul Gerhard in seinem wunderbaren Lied, befiehl du deine Wege. So ist das mit Jesus. Die Mächte der Finsternis, die kommen in unser Leben, auch wenn sie nicht gebeten werden. Die sind einfach da. Die Macht der Sünde breitet sich aus, ohne dass die Sünde mich fragt, willst du das wirklich? Bei Jesus ist es so, dass er mich immer fragt, was ich will. Dass er auf mein Gebet wartet. Weil er mich ernst nimmt in meiner Verantwortung. Und nicht über meinen Kopf einfach hinweg handelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade hier in Jakobus 5, sehr schön deutlich. Wenn einer unter euch leidet, dann bete er. Dann gehe er damit zu Jesus. Und wenn er guten Mutes ist, dann singe er Psalmen. Und wenn er krank ist, auch wieder Verantwortlichkeit des Kranken, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde. Eine ganz interessante Geschichte hier an dieser Stelle. Hast du schon einmal die Ältesten der Gemeinde gerufen, wenn du krank warst? Bei manchen ist das so, dass sie sagen, es muss schon eine gewisse Schwere der Krankheit vorliegen, bevor ich die Ältesten rufe. Andere warten ganz bis zum Schluss, wenn alle andere Hilfe, Ärzte, Medizin und so weiter versagen, dass sie sagen, jetzt kann vielleicht nur noch das Gebet und das Gebet nach Jakobus 5 helfen. Jemand hat mal gesagt über diesen Abschnitt, über das Krankengebet, Jakobus 5 ist nicht die letzte Ölung, sondern ist erste Hilfe. Sie denken an den barmherzigen Samariter. Er findet da einen, der unter die Räuber gefallen ist. Und was macht er? Er nimmt Öl und Wein aus seinem Marschgepäck. Das gehörte damals mit, wenn man so will, zur Reiseapotheke. Und er goss Öl und Wein in die Wunden des Kranken. Erste Hilfe. Und dann brachte er ihn in eine Herberge. Da musste er weiter versorgt und gepflegt werden. Aber Gebet nach Jakobus 5 ist erste Hilfe. In guten und in bösen Tagen will Jesus unser Herr sein. Und er möchte, dass wir näher zu ihm finden und auch gleichzeitig näher zueinander. Es ist ja auch interessant, dass hier der Kranke aufgefordert wird, sich an jemanden in der Gemeinde zu wenden. Dass bei dem Thema Sündenvergebung es nicht einfach so ist, dass da der Kranke, der Sündige, der gesündigt hat, zu seinem Gott geht und sagt, vergib mir meine Schuld. Sondern es ist so im Neuen Testament, im Zusammenhang mit Gemeinde, dass alle wichtigen Dinge Jesus so organisiert hat, dass wir immer wieder angewiesen sind auf unseren Bruder und unsere Schwester. Den Täuflingen erkläre ich das so. Ich sage, niemand kann sich alleine taufen. Sondern er braucht den Bruder, er braucht die Schwester. Niemand kann alleine Abendmahl feiern. Da muss mindestens ein zweiter oder ein dritter dazukommen. Wir haben ja immer wunderbare Abendmahlfeiern im kleinen Kreis bei unserer Schwester Christa in Shortens. Aber alleine geht es nicht. Niemand kann sich alleine die Hände auflegen. Also bei allen wichtigen Dingen, auch bei dem Thema Sündenvergebung, hat Jesus den Bruder und die Schwester mit eingebaut, auf geheimnisvolle Art und Weise, sodass wir niemals auf den Gedanken kommen könnten, wir brauchen nur Jesus. Wir brauchen auch einander. Beides ist wichtig, auch wenn wir einander dienen mit den Gaben, die wir empfangen haben. Gute und böse Zeiten, so könnte man sagen, das ist der Stecken und der Stab des guten Hirten. Der Stecken des guten Hirten, das war eigentlich eine Art Mini-Keule. Und mit dieser Keule, mit diesem Stecken, wurden einerseits Feinde abgewehrt, die nach der Schafsherde lechzten. Die konnte auch geschleudert werden, so eine Keule, irgendeinem Wolf an den Kopf oder wie auch immer. Und mit dieser Keule wurde aber auch manchmal dem einen oder anderen Schaf so ein kleiner Denkzettel verpasst. Unter diese Keule mussten Schafe auch hindurchgehen, wenn sie gezählt und gesichtet wurden. Wenn also der gute Hirte jedes einzelne Schaf dann untersuchte, dann bremste er die Herde mit so einer Keule ab und dann ließ er ein Schaf nach dem anderen durch, guckte sich das Fell an, eventuelle Verwundungen wurden in Augenschein genommen und so weiter. Das war die Aufgabe der Keule, des Steckens. Und der Stab, das war der Hirtenstab, mit dem der gute Hirte hinter der Herde herging, und wenn die Herde dann zu rasten hatte, dann stellte er sich vor die Herde mit seinem Stab. Und diesen Stab konnte so ein Schaf immer sehen, auch wenn sie den Hirten nicht sehen konnten. Und sein Stecken und sein Stab trösten mich, heißt, gute und böse Zeiten sollen mich in die Nähe zu meinem Gott bringen. Aber mich auch bei der Herde halten, bei der Gemeinde, bei der Gemeinschaft. Der Herr ist mein Hirte, er salbt mein Haupt mit Öl, heißt es im Psalm 23. Und hier in unserem Text in Jakobus 5, da lässt Jesus das die Ältesten der Gemeinde tun. Warum? So fragen wahrscheinlich einige die Ältesten der Gemeinde. Warum haben die den Auftrag, den Kranken zu salben und mit ihm zu beten? Warum sollen sie gerufen werden? Wir wissen aus 1. Korinther 12, dass es in der Gemeinde Jesu auch die Gaben der Heilungen gibt, oft in der Mehrzahl genannt. Die Gaben der Heilungen. Jeder hat ja eine Gabe. Und es gibt Schwestern und Brüder, die haben in besonderer Weise eine Gabe der Heilung empfangen. Interessant ist aber, dass im Neuen Testament diese Gabe der Heilung stark auf dem Missionsfeld angewendet wird. Und nicht so sehr in der Gemeinde. Da ist ein Mitarbeiter des Paulus krank. Und was sagt Paulus? Er sagt, betet für ihn, damit es wieder besser mit ihm wird. Wenn einer in der Gemeinde krank ist, so sagt es uns Jakobus, soll er sich an die Ältesten der Gemeinde wenden. Und vielleicht ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass die Ältesten als Brüder und Schwestern, als Personen, nicht unbedingt die Gabe der Heilung haben müssen. Sondern hier wird gewissermaßen dem Dienst der Ältesten diese Gabe zugesprochen. Ich habe mal während einer Evangelisation Folgendes erlebt, dass eine Frau zu mir kam im Anschluss an die Evangelisationsversammlung, sie gehörte dort zur Gemeinde, und sagte, Bruder Helms, ich möchte gerne, dass du über mir betest. Und dass du mich salbst, nach Jakobus 5. Der hatte eine schwere Krankheit. Und da kam ich so ein bisschen mit ihr ins Gespräch und ich stellte fest, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte, von den Ältesten ihrer Gemeinde umbetet und gesalbt zu werden. Und dass sie das nun als eine besondere Gelegenheit betrachtete, ich als Evangelist von auswärts komme und soll dann über ihr beten. Und ich habe das abgelehnt. Weil ich glaube, dass ich als Evangelist Evangelist bin und nicht der Älteste dieser Ortsgemeinde dort. Und dann stellte sich heraus, dass zu den Ältesten, das wusste ich nicht, auch ihr Ehemann gehört hat. Und sie traute ihrem Ehemann am allerwenigsten zu. Aus verschiedenen anderen Gründen auch, dass er für sie und über sie um Heilung beten könnte. Die kannte ihn aus einer ganz anderen Perspektive. So ist das ja bei unseren Ehefrauen. Die Gemeinde kennt den Ältesten so aus der Gemeinde und den Pastor von vorne und die Ehefrau hat eine ganz andere Sicht. Die Sichtweisen stehen manchmal auch gegeneinander. Und nach vielen Gesprächen war sie bereit, sich vom Ältestenkreis salben zu lassen. Auch ihr Mann hat über ihr gebetet und sie wurde gesund. Und nicht nur sie wurde gesund, auch ihre Ehe wurde heil. Das war eine ganz tiefe, wunderbare Erfahrung. Hier in Jakobus 5 ist das Heilen, das Aufrichten, so heißt es ja hier wörtlich, nicht an die Person gebunden, sondern an den Dienst. Warum Älteste? Es gibt vielleicht noch einen Grund, einen Hinweis. Wer Älteste in einer Gemeinde ist, das ist bekannt. Und wenn einer unter euch krank ist, wir kennen das, wenn wir plötzlich krank werden, dann gucken wir irgendwo in der Zeitung nach, wer hat den Notdienst in der Stadt, weil man nach dem Namen des Arztes sucht. Wenn ich in jeder Krankheitssituation herausfinden müsste in der Gemeinde, wer die Gabe der Heilung hat, wäre das eine komplizierte Geschichte. Und so gibt Jesus uns hier durch Jakobus eine feste Adresse und sagt, wenn du krank bist, rufe die Ältesten der Gemeinde. Die feste Adresse. Wichtig ist auch, dass die Ältesten hier im Team auftauchen. Das heißt, dass sie mindestens zu zweit kommen, vielleicht auch zu dritt oder zu fünft. Das hat nichts mit der Schwere der Krankheit zu tun, wie viele Älteste erscheinen müssen. Sondern es hat damit etwas zu tun, dass Dienst im Neuen Testament immer Teamarbeit ist. Und deswegen sage ich auch gerne, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte, ihr habt eine Vision, ich will eine neue Gruppe gründen, einen neuen Arbeitsplatz. Wie sieht dein Team aus? Wer trägt das mit? Im Neuen Testament ist Gemeindearbeit immer Teamarbeit. Und es wird von den Ältesten nie in der Einzahl gesprochen, sondern immer in der Mehrzahl. Etwa die Ältesten der Gemeinde von Ephesus, von denen Paulus sich verabschiedet. Und wenn die Ältesten dann beten über den Kranken, dann kann keiner von den Ältesten sagen, ich habe den Kranken geheilt, sondern es war Teamarbeit. Und wenn einem die Ehre gebührt, dann ist es der Herr, dann ist es Jesus. Der Herr ist dein Arzt. Warum
Öl.
Kann man nicht darauf verzichten?
Wir sind doch als calvinistisch geprägte Christen eher vorsichtig, wenn es um solche Zeichen geht.
Abendmahl feiern wir nur einmal im Monat. Die Gemeinde im Neuen Testament hat es mindestens jeden Sonntag getan. Sogar hin und her in den Häusern täglich brachen sie das Brot. Es gibt reformierte Kirchen, die feiern das nur alle Vierteljahre oder noch andere nur einmal im Jahr.
Wir sind da sehr zurückhaltend, was diese Zeichen angeht. Wir wollen ja nicht katholisch sein.
Aber nun steht das hier und wir glauben ja, dass die Heilige Schrift, dass die Bibel Gottes Wort ist.
Wenn einer unter euch krank ist, ruft er die Ältesten der Gemeinde und sie sollen ihn salben.
Mit Öl, warum?
Öl ist in der Zeit der Bibel etwas ganz Alltägliches.
Das ist das ganz Wichtige an diesem Zeichen. Ganz alltäglich. Es ist nichts Außergewöhnliches.
Ich bin darum auch nicht so dafür, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Fläschchen Öl aus Israel.
Weil damit zum Ausdruck gebracht wird, also es hilft eigentlich nur ein ganz besonderes Öl und es muss in Israel irgendwie produziert worden sein.
Das würde ja auch bedeuten, dass wenn ich mich taufen lassen will, ich zum Jordan fahren müsste.
Und wenn ich Abendmahl feiern will, dann irgendwo dieses Obergemach finden müsste in Jerusalem.
Öl ist etwas ganz Alltägliches, was ein Orientale, überhaupt Menschen im Mittelmeerraum, täglich von morgens bis abends gebraucht.
So wie das Brot auch beim Abendmahl. Etwas ganz Alltägliches.
Und damit will unser Herr Jesus deutlich machen, so wie das Öl, so wie das Brot, so wie das Wasser zu deinem Alltag gehört, möchte ich mit all der Fülle, die in mir ist, zu deinem Alltag gehören.
Ich möchte dich reinigen, jeden Tag neu. Ich möchte mit dir enge Tischgemeinschaft haben. Und ich möchte immer wieder dein Haupt in guten und in bösen Tagen salben mit Öl.
Öl ist sowohl Medizin als auch Freudenöl.
Das zweite, warum Öl? Öl war auch ein besonderes Zeichen, wenn Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden.
Und wenn also Älteste den Kranken salben sollen mit Öl, erinnern sie ihn daran, du bist in den Augen Gottes einer, der zugehörig ist zum königlichen Priestertum. Einer, der zur Familie Gottes gehört.
Einer, der bei Gott im Blickpunkt steht und auf dem Herzen liegt.
Und auf noch eine Bedeutung machte mich vor einiger Zeit ein Ausleger aufmerksam. Er sagte mir, in der griechischen Welt haben die Athleten sich gerne mit Öl eingesalbt. Vor allem die Ringkämpfer.
Und warum haben sie das gemacht?
Damit der Gegner keinen festen Griffpunkt hatte, sondern abrutschte.
Und er hat das so ausgelegt, hat gesagt, dieses Salben nach Jakobus 5 ist auch ein Hinweis darauf, dass wenn wir über einen Menschen beten und wenn wir ihn in die Liebe Gottes hineinstellen, in das Heilswirken Gottes,
ja, dann wird er glatt gegenüber den Mächten der Sünde und der Krankheit.
Dann haben Sünde und Krankheit keinen festen Haltepunkt mehr,
sondern rutschen ab.
Nicht, dass sie nicht da wären.
Also als ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass wer in das Licht, in die Liebe Gottes hineingestellt wird, der wird auch glatt, nicht mehr so angreifbar gegenüber Sünde und gegenüber Krankheit.
Die Krankheit kann ihn nicht packen, sodass sie ihn zu Boden drückt, sondern das Gegenteil passiert, das Gebet des Glaubens für den Kranken aufrichten.
Ich lade euch herzlich dazu ein, das in Anspruch zu nehmen, nicht nur wegen der Kostendämpfung im Gesundheitswesen, wenn alle Christen das machen würden.
Einer unter euch krank ist, rufe er die Ältesten der Gemeinde. etwas eine Kostendämpfung. Im Gesundheitswesen, davon bin ich überzeugt. Aber viel wichtiger, deshalb, weil wir dadurch näher in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus kommen und auch in die Gemeinschaft untereinander. Das verbindet über Jahre und Jahrzehnte. Das habe ich immer wieder festgestellt. Und ihr habt sicherlich vor einiger Zeit vor Augen gehabt, hier unsere Schwester Lunk, die über die verfolgten Christen berichtet haben in unserem Bibelsonntag. Es waren ja ein Ehepaar. Und gerade mit ihr bin ich besonders verbunden, weil wir ein ganz außergewöhnliches Wunder erlebt haben, im Zusammenhang auch mit Jakobus 5. Sie kam eines Tages und hatte die Nachricht, ich habe Lungenkrebs. Und der Tumor war sichtbar. Auf einem Bild. Und dann war der Operationstermin angesetzt, sie rief die Ältesten der Gemeinde, wir haben für sie gebetet, kleingläubig, muss ich dazu sagen. Denn wenn man so ein Bild sieht, dann wird man manchmal kleingläubig, weil man dann auf die Krankheit sieht und nicht auf den großen Gott. Und dann haben wir gebetet und dann wurde sie noch einmal untersucht. Und der Tumor war verschwunden. Der Tumor war weg. Senkrecht oben. Ich habe auch andere Situationen erlebt. Aber ich möchte gerne auf das gucken, was Gott tun kann, auch heute tun kann und tun will, um sich zu verherrlichen und groß zu machen. Auf jeden Fall gilt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufwecken. Und zum Schluss, es heißt hier auch, bekennet einander eure Sünden. Auch Schuld, die ja normalerweise uns voneinander trennt. Es gibt einfach Leute, die auch räumlich dann voneinander trennen. Ich habe das schon mal erzählt, dass wir in Bremen ja in der Kirche eine Empore hatten. Und da konnte ich manchmal sehen, wenn da plötzlich jemand oben auf der Empore saß, der da sonst nicht saß, da ist irgendwas mit dem und mit irgendeinem anderen, der unten sitzt. Man trennt sich, man setzt sich auseinander. Aber Schuld kann auch zusammenbringen. Ach, unter dem Kreuz Jesu. Und wir haben das hier in unserer Gemeinde vor ein paar Wochen erlebt, am grünen Donnerstagabend. Das war eine ganz bewegende Zeit, wo wir so in der einen Stunde zusammensaßen und hier Schuld bekannt haben. Einige haben es öffentlich getan mit Worten, andere einfach symbolisch. Aber sie haben zum Ausdruck gebracht, wir sind Sünder vor Gott. Und wenn wir etwas gemeinsam haben, dann ist es das, was wir schuldig sind. Unsere Gaben unterscheiden uns voneinander. Aber wir sind eins in dem, dass wir Sünder sind. Allzumal. Und des Ruhmes Mangel, den wir von Gott haben sollen. Und wer damit zu Jesus geht, den verbindet das auf eine ganz enge Art und Weise mit Jesus. Jesus sagt einmal im Blick auf die Sünderin, ihr ist viel vergeben worden und deswegen kann sie viel lieben. Also wer das erfahren hat, Vergebung seiner Schuld, unter dem Kreuz Jesu, in dem wächst eine tiefe Dankbarkeit und eine tiefe Beziehung zu Jesus. Aber Schuld kann uns auch untereinander zusammenbringen. Sie muss uns nicht immer trennen, wie das so häufig geschieht, wenn wir uns auseinandersetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Schuld kann uns zusammenbringen, da wo wir einander nicht mehr die Schuld vorhalten und einander beschuldigen, sondern wo wir voreinander die Sünde bekennen. Wo wir es aussprechen. Da passiert etwas ganz Wunderbares. Dort, wo wir einander beschuldigen, da trennt uns die Sünde. Das geht ja oft sogar so weit, dass man sagt, ich kann dir erst vergeben, wenn du deine Sünde, wenn du dich dafür entschuldigt hast. Dabei kann sich kein Mensch für seine Sünde entschuldigen. Das kann nur Jesus. Uns entschuldigen, uns reinigen von unserer Schuld. Was wir können, ist, wir können unsere Schuld aussprechen und bekennen. Und das sind auch heilige Stunden, wo das geschieht. Manchmal gibt es Seelsorgegespräche, die kippen in positiver Weise. Da sitzt man erst zusammen und man denkt am Ende, wie geht das aus heute Abend? Die laufen doch auseinander, schlagen die Türen und sind dann weg. Und haben sich gegenseitig nur die Schuld vorbehalten. Aber manchmal wirkt der Heilige Geist auf wunderbare Art und Weise und plötzlich fängt der eine an und sagt, du, ich möchte dir meine Schuld bekennen. Und der andere ist ermutigt und sagt, und ich möchte das auch gerne tun an dieser Stelle. Und plötzlich erlebt man, dass Schuld uns nicht nur trennt, sondern, wenn wir richtig damit umgehen, auch zusammenbringt. Und genau das ist, was es Jakobus möchte, dass wir lernen. Es gibt gute und böse Zeiten und es gibt Schuld unter uns. Und es ist ein Stück in unserer Hand, ob wir durch die guten und bösen Zeiten näher zu Jesus und näher zueinander kommen. Und ob wir durch unsere Schuld uns voneinander trennen oder zusammenführen. Beides ist möglich. Aber Freude hat Jesus darüber, wenn gute und böse Zeiten, Schuld und Vergebung uns näher zu ihm und näher zueinander bringen.